herzlich willkommen zu 178K Spezial. 178K geht heute nicht zu unserem Gast, sondern ich freue mich, dass ich gleich einen Gast hier in die IHK bekomme, Gregor Gysi, in unserer Gesprächsreihe Im Gespräch mit. Für mich ist das ein besonderer Moment, denn er ist eine historische Person unserer Politik. Er war Vorsitzender der SED, der letzte, und ist bis heute seit über 30 Jahren im Deutschen Bundestag. Hören Sie mit rein, denn es wird garantiert spannend.
178K, der Wirtschaftspodcast der IHK Region Stuttgart.
Herr Gysi, es lag oben auf dem Tisch. Sie sind der erste Gast, der ein Buch signiert hat bei uns. Und ich wusste nicht, dass es da oben liegen wird, aber ich habe eine Frage zu diesem Buch, die ich Ihnen unbedingt gerne zum Beginn stellen möchte. Es ist Ihre Biografie, Ein Leben ist zu wenig. Und es gibt dort einen Prolog. Der Prolog heißt, ich habe schon als Kind gelernt, dass man Sätze nicht mit Ich beginnen soll. Und das erste Kapitel, abgesehen vom Prologsbeginn, beginnt mit Ich kann von meinem Leben nicht behaupten, es verlaufe ruhig. Herr Gysi, was wollen Sie uns damit sagen?
Das sagt eigentlich alles über mich. Mit dem ersten Satz haben Sie mich schon kennengelernt. Und dann versuche ich allerdings, das Ich zu vermeiden, bis zum Epilog. Da kommt es dann wieder, der auch nur aus einem Satz besteht. Damit wollte ich ironisch schon beginnen und sagen, wir lernen alle als Kinder, dass man Sätze nicht mit Ich beginnen soll und beginnen die meisten Sätze mit Ich, weil wir eben doch relativ ich-bezogen sind.
Gut, also dann ist es, ich dachte, es ist vielleicht jetzt tiefenpsychologischer Ausdruck von Rebellion, von Aufsässigkeit, von Bruch
mit dem System. Ja, das natürlich auch, aber das wollte ich nicht sagen.
Gut, also die Frage hat mich sehr bewegt und insofern dachte ich, ich gönne mir, die zum Beginn zu stellen. Aber ich mag gern auch noch mit ein paar anderen rückblickenden persönlichen Fragen weitermachen. Sie haben in der DDR Abitur gemacht, duales Abitur sozusagen, neudeutsch gesprochen, mit der integrierten Ausbildung zum Facharbeiter für Rinderzucht. Sie haben dann Jura studiert, sind in die Politik gegangen. Man könnte jetzt von der ersten Ausbildung bis nach hinten auch eine platte Frage stellen, aber das möchte ich nicht tun, sondern fragen, gibt es einen roten Faden, der diese drei Dinge doch miteinander verbindet?
Ich kann ihn zumindest erfinden. In Wirklichkeit ist es natürlich so, dass mein Leben geprägt war durch Zufälle. Es war eigentlich fast alles zufällig, auch wie ich dort plötzlich an die SED-Spitze geraten bin, etc. Das Einzige, was nicht zufällig war, war die Wahl des Berufes Rechtsanwalt. Schon vor dem ersten Tag, als ich Jura studierte, wusste ich, dass ich das werden will. Das klingt heute völlig harmlos. Das war in der DDR nicht harmlos. Es gab 600 Rechtsanwälte in der ganzen DDR. Die habe ich heute am Kudamm in einer Straße. Wir haben jetzt inzwischen eine Anwaltsschwemme. Davon konnte in der DDR gar keine Rede sein. Und als ich studierte, galt das als ein aussterbender bürgerlicher Beruf. An den Rinderzüchter, den muss ich ganz kurz erklären, es gab was Vernünftiges in der DDR, was bei der Herstellung der deutschen Einheit leider gleich abgeschafft wurde, statt es zu übernehmen. Das war eine Berufsausbildung mit Abitur. Da bist du nach der 10. Klasse mit einem guten Zeugnis abgegangen und hast 3 Jahre einen Beruf erlernt und gleichzeitig ein Abitur gemacht. Und das machte Sinn, wenn du dann Chemiefacharbeiter warst und anschließend Chemie studiert hast. Dann hattest du eben schon eine Beziehung. Und dann meinte Margot Honecker, dass die Besucherinnen und Besucher der erweiterten Oberschule, dazu gehörte ich, die also direkt von der Schule bis zur 12. Klasse das Abitur machten, dass die nicht genügend mit der Arbeiterklasse verbunden sind. Und so entschied sie, dass wir nebenbei einen Beruf zu erlernen haben. Das war natürlich Quark. Und da hatte ich mich entschieden, wir hatten 20 Berufe zur Auswahl, Kraftfahrzeugschlosser zu werden, weil es in der DDR schon schwer war, ein Auto zu bekommen, aber noch schwerer es repariert zu bekommen. Und da dachte ich, wenn du das alleine kannst, ist ein großer Vorteil. Dann bestellte mich der Direktor und dann fragte er mich, ein Berliner Junge, wie ist denn deine Beziehung zu Tieren? Ich habe nur an Hund und Katze gedacht und an den Tierpark. Sagt er, wunderbar, ich habe sowieso bloß noch den Facharbeiter für Rinderzucht. Und so wurde ich Facharbeiter für Rinderzucht. Und es war die wichtigste Voraussetzung, um in die Politik zu gehen. Denn ich kann ausmisten, ich kann melken, ich kann künstlich besamen. Die Kühe werden ja betrogen. Und ich kann vor allen Dingen mit Hornochsen umgehen. Und wenn Sie das nicht können, dürfen Sie auch nicht in die Politik gehen.
Herr Gysi, jetzt haben Sie, also ich sehe, Sie sind mit Leidenschaft Jurist. Ich bin auch Juristin, ich kann das schon nachvollziehen. Ich hätte aber eine Frage noch zu dem Komplex, weil Sie mit solcher Leidenschaft Jurist sind und Sie haben das kurz erwähnt, das ging ja auch durch die Stuttgarter Zeitung, Sie sind bis heute auch noch als Anwalt tätig. Sie hatten jetzt zuletzt hier ein Verfahren, in dem Sie einen Herrn verteidigt haben. Was mich interessieren würde, ist, nach welchen Kriterien wählen Sie entsprechende Mandate aus? Ich frage das deswegen, weil ich habe den Artikel aufmerksam gelesen und ich glaube, es ging um Sozialversicherungsbetrug. Und dann dachte ich, das können Sie jetzt wahrscheinlich nur machen mit Ihrer politischen Haltung, wenn Sie komplett davon überzeugt sind, dass diese Person unschuldig ist. Weil ansonsten ist das ja ein Delikt, für das Sie gar nicht stehen. Deswegen, das würde mich nochmal interessieren, mit Blick darauf, dass Sie diese Tätigkeit nie aufgegeben haben und die Leidenschaft, mit der Sie davon erzählen, das ja auch deutlich macht.
Der hat Georgia beschäftigt und die hatten alle gefälschte Urkunden, dass sie EU-Bürger sind. Das wusste er natürlich, etc. Und natürlich nicht Beiträge in die Sozialversicherung so gezahlt, wie es sich gehört, etc., etc., was bei illegaler Beschäftigung ja immer alles der Fall ist. Stimmt alles. Und er bekam eine Freiheitsstrafe von 4 Jahren und 5 Monaten. Und ich habe dem Gericht vorgelesen, 2 andere Urteile. Ein Urteil, da hat ein Kampfsportler mit voller Wucht einen Faustschlag gegen einen jungen Mann gesetzt und danach gegen dessen Freundin. Die war 19, auch voller Faustschlag. Die musste notoperiert werden im Krankenwagen. Sie musste am nächsten Tag nochmal notoperiert werden und das steht drin, sonst wäre sie gestorben. Und der bekommt 2 Jahre, 9 Monate. Ein anderer, der Knallkörper gegen ein Kind und einen Schiedsrichter und einen Trainer geworfen, 4 Leute hat er verletzt, mit zig solche, ne? Bekam erst Bewährung, dann hat das ORG das aufgehoben, also letztlich bekam er 2 Jahre und 4 Monate Freiheitsstrafe. Und er hat ja keinem Menschen die Gesundheit geschädigt. Und was mich stört, und das hat was mit Kapitalismus zu tun, Eigentum wird mehr geschützt als die Gesundheit. Ich verstehe aber das Grundgesetz umgekehrt. Und wofür ich mich einsetzen will, also entweder müssen wir die Strafen bei schweren Körperverletzungen erhöhen oder wir müssen die anderen senken. Weil es geht nicht, dass du dafür, dass jemand fast totgeschlagen worden ist von dir, so viel weniger kriegst als dieser Mann. Das ist das, was mich aufregt. Und das habe ich gesagt. Und das treibe ich jetzt auch mit Artikeln voran etc. Weil der Bundesgerichtshof muss irgendwann mal eine Grundsatzentscheidung treffen und sagen, also wir haben da jahrelang eine falsche Rechtsprechung gemacht. Und ich finde, das Verhältnis zwischen Diebstahl, anderen Delikten und Körperverletzung, das müssen wir ändern. Nur bei Totschlag und Mord, da sieht es anders aus. Aber bei der Schwelle darunter sind das viel geringere Strafen. Du kannst jemanden in der U-Bahn in Berlin fast totschlagen, dann kriegst du meistens noch Bewährung. Ja? Und bei einer bestimmten Betrugshöhe, bei einer bestimmten Diebstahlshöhe, weiß ich es setze, da kriegst du Freiheitsstrafe. Und das, finde ich, müssten wir drehen.
Danke. Sie hatten vorher das mal schon kurz angesprochen, dass Sie mehr zufällig Vorsitzender der SED wurden, 89. Egon Krenz war kurz dazwischen, dann davor lange Zeit der Honecker. Das System war am Niedergang. Und Sie haben sich entschlossen, diesen Vorsitz zu übernehmen. Was hat Sie damals motiviert, das zu tun?
Offensichtlich Schwachsinn, sonst hätte ich es ja nicht gemacht. Ich weiß noch nicht, ob ich es heute wieder machen würde, wenn ich vor der Wahl stünde. Aber letztlich ist es der Anwaltsberuf. Der Nachteil des Anwaltsberufs besteht darin, dass zu dir nie glückliche Menschen kommen. Kannst du einfach vergessen. Also, sagen wir mal, Familienrecht mache ich heute nicht mehr, aber zu DDR-Zeiten, da kam ja nie ein Ehepaar vorbei und sagte, wir sind seit 40 Jahren glücklich verheiratet und wollen Ihnen mal erzählen, wie das so läuft. Ne? Sondern die kam vorbei, weil sie den Alten schon seit 3 Jahren loswerden wollte, etc. Also mit anderen Worten, es ist egal, ob du einen Geschädigten vertrittst oder eine Beschuldigte oder einen Angeklagten. Die haben alle Probleme. Und daran gewöhnt man sich. Du brauchst eine gewisse Distanz, sonst wirst du depressiv. Und trotzdem musst du dich immer des Problems annehmen. Und das wusste ich auch nicht von mir. Und da habe ich festgestellt, dass ich so einen Hang habe, immer zu Leuten mit Problemen. Und auch zu Vereinen mit Problemen. Und die SED stand am Abgrund. Und da interessierte sie mich.
Herr Giese, also jetzt haben wir viel tatsächlich in Ihre Vergangenheit geschaut und die möchte ich gerne nutzen, um in die Gegenwart zu kommen. Sie sind in dem Regime der DDR nicht nur aufgewachsen, sondern Sie haben auch beruflich gewirkt. Und wenn wir auf unsere heutige politische Landschaft schauen, stellen wir fest, dass es genau die neuen Bundesländer sind, auch die Westdeutschen, aber die neuen Bundesländer, also die ehemalige DDR, in denen die Menschen stark rechtsextremen Strömungen anhängen. Die AfD hat dort Zustimmungswerte, die weit über dem liegen, was auch hier in Westdeutschland der Fall ist. Ich finde es hochinteressant. Wahrscheinlich hat jeder von uns irgendeine These, aber mich würde Ihre Sicht darauf interessieren, ob Sie für dieses Phänomen eine Erklärung haben. Haben wir die Einheit nicht geschafft? Haben wir die Werte nicht vermittelt bekommen? Ist es die Suche nach einem totalitären System, die noch irgendwo vorhanden ist? Mich würde es interessieren, Ihr Blick aus Ihrer Historie heraus.
Darf ich trotzdem versuchen, zunächst zu erklären, weshalb wir weltweit so einen Trend haben? Und dann komme ich zum Osten. Das Problem ist folgendes, was man unterschätzt hat beim Ende des Kalten Krieges. Im Kalten Krieg war die Welt ja einigermaßen stabil. Völkerrecht wurde, worauf sich die USA und die Sowjetunion einigten. Und wenn die sich geeinigt haben, haben sie auch durchgesetzt, das Völkerrecht. Jeweils in ihren Sphären. Dann gab es noch den Block der Neutralen unter Führung Jugoslawiens, die das dann auch gemacht hat. Es war wirklich ganz interessant. Und Freiheit, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit waren die wichtigsten Argumente des Westens gegen die sozialistischen Länder. Nun gibt es die sozialistischen Länder nicht mehr. Dadurch haben die Argumente an Gewicht verloren. Das darf man nicht vergessen. Das wäre zu sozialistischen Zeiten, wäre eine Politik, wie Trump sie macht, undenkbar gewesen. Undenkbar. Heute nicht mehr. Das ist der erste Punkt, den man wissen muss. Der zweite Punkt, den man wissen muss, ist der, dass China dabei ist, Weltwirtschaftsmacht Nummer eins zu werden. Das wollen die Eliten, die hinter Trump stehen, natürlich auf jeden Fall verhindern. Das ist ja noch nachvollziehbar. Aber jetzt kommt ihre zweite Überlegung. Die besteht darin, dass China deshalb schneller und effizienter ist, weil es über eine autoritäre Struktur verfügt. Denn in der ersten Legislaturperiode wurde Trump belästigt von der Mehrheit der Demokraten im Kongress und von den Gerichten. Und das wollen sie abschaffen. Jetzt kommt der Osten. Da gibt es folgende Besonderheiten. Die eine Besonderheit ist, dass sie DDR-Bürger waren in einem abgesteckten Kreis. Also sie lebten in der DDR und konnten die Sowjetunion besuchen, Polen, Bulgarien, Rumänien, Tschechoslowakei, Ungarn. Das war es. Dann öffnete sich die Mauer, sie freuten sich wie verrückt, es kam die deutsche Einheit, sie sollten nicht mehr DDR-Bürger sein, sondern Deutsche. Ein Jahr später wurde ihnen erklärt, ihr müsst jetzt Europäerinnen und Europäer werden. Dann kamen die Grünen und sagten, nee, ihr müsst Weltbürgerinnen und Weltbürger werden. Das kann auch überfordern. Und dann wurde bei der Einheit, bei der Herstellung der Einheit folgender Fehler begangen. Also abgesehen davon, dass es ja zwei Wege gab. Es gab den Weg des Artikel 23, Beitritt zum Geltungsbereich des Grundgesetzes, oder den Weg des Artikel 146, glaube ich, eine neue Verfassung, die durch Volksentscheid angenommen wird und das vorläufige Grundgesetz ersetzt. Und das haben sie geändert, den Paragraphen steht jetzt immer noch da, aber ob es in 80 Jahren kommt oder nie, spielt keine Rolle. Das war nicht für die Ostdeutschen das Problem, für mich schon, aber nicht für die Mehrheit der Ostdeutschen. Aber das Problem war folgendes. Sie haben die DDR reduziert auf SED, Staatssicherheit und Mauertod. Und das gab es, muss auch aufgearbeitet werden. Aber sie haben sich für das Leben in der DDR nicht interessiert. Und da sie sich für das Leben in der DDR nicht interessiert haben, haben sie drei Sachen übernommen. Das Ampelmännchen, das Sandmännchen und den grünen Abwehrgefall. Damit haben sie den Ostdeutschen gesagt, mehr habt ihr nicht geleistet. Was gab es in der DDR, was man hätte übernehmen müssen oder können? Wir waren bei der Gleichstellung der Geschlechter noch lange nicht am Ziel, aber deutlich weiter als die Bundesrepublik. Wir hatten Polikliniken, die ausgesprochen effizient waren. Ein Hausarzt drumherum, alle Fachärzte mit einer Lohnbuchhaltung und so weiter. Eigentlich war die DDR nie effizient, das war eine Ausnahme hier. Die gab es. Dann waren wir schon eine Behaltegesellschaft, während Sie noch eine Wegwerfgesellschaft waren. Zwar waren wir nicht aus ökologischen Gründen eine Behaltegesellschaft, sondern aus ökonomischen, aber auf jeden Fall waren wir das. wir hatten, wie jetzt die Wissenschaft festgestellt hat, abgesehen von einer Ausnahme, hervorragende Kindereinrichtungen. Und das hat niemand sehen wollen. Es hat auch niemand interessiert. Wenn man 4 solche Sachen übernommen hätte, dann hätten die Ostdeutschen gesagt, wir hatten zwar das falsche System, aber 4 Sachen sind so gut, dass sie jetzt in ganz Deutschland gelten. Und die Menschen in Stuttgart und in Passau hätten erlebt, dass wegen des Hinzukommens des Ostens sich in 4 Punkten ihre Lebensqualität erhöht. Das haben sie aber nicht erlebt. Und ich sage den Ostdeutschen immer, wenn ich in Passau aufgewachsen wäre, würde ich nur denken, ihr seid teuer, nörgelt rum und wählt komisch. Weil ich nichts davon hatte. Wenn ich aber 4 Vorteile gehabt hätte davon, gerade als Frau oder als Mann mit Kindern etc., dann hätte ich gesagt, na immerhin, das verdanken wir den Ostdeutschen, dann wäre es ein Stück Vereinigung geworden. So war es keiner. Und dann kommt, das nenne ich immer eine DAFKA-Haltung hinzu. Wenn die lesen, dass das furchtbar ist, AfD zu wählen, weil die rechtsextrem ist und gerade der Osten, dann sagen die dann erst recht. Es liegt auch ein bisschen an uns. Wir haben auch unseren Schuldanteil, andere auch. Unser Schuldanteil war, als wir uns mit der BASG zur Linken vereinigt haben, haben wir den Osten vernachlässigt. Weil wir dachten, jetzt kommt unsere große Stunde in Baden-Württemberg und in Bayern. Die fiel zwar aus, die große Stunde, aber den Osten haben wir etwas vernachlässigt und das hat die AfD genutzt. Das hätten wir nicht tun dürfen. Aber da habe ich mir den Mund fusselig geredet und die wussten ja alle, dass wir jetzt groß einsteigen im Westen und so. Naja, wir sind jetzt dort auch in Landtagen und ich habe immer gesagt, wenn wir im Westen in die Landtage einziehen, dann verändern wir Deutschland. Und wenn wir in Bayern in den Landtag einziehen, dann verändern wir die Welt. Aber wir sind ja noch nicht im Landtag von Bayern. Okay. Man darf noch warten.
Danke, danke für diesen Blick. Ich würde noch einmal kurz nach Berlin gehen. Wir haben tatsächlich hier in Stuttgart nur 2, im Stadtkreis Stuttgart nur 2 Abgeordnete in Berlin und einer davon ist Luigi Pantisano, der vor, es waren jetzt 3 Wochen hier waren und das war ein ganz interessantes Gespräch und wir hatten über die Rolle der Opposition in Berlin gesprochen und er hat gesagt, Frau Herre, das ist total schwer, weil immer, wenn aus der Koalition ein Vorschlag kommt, dann macht ihn sofort der andere Koalitionspartner nieder und damit bleibt für uns als Opposition gar nicht mehr viel übrig. Also vielleicht daraus 2 Dinge. Wie würden Sie einmal den Zustand der aktuellen Regierungskoalition beurteilen aus Ihrer Sicht? Und zweitens tatsächlich, was ist Ihre Rolle und auch Ihr Ziel als Opposition, vor allem in Abgrenzung zur anderen großen Oppositionspartei?
Also ich bekomme jetzt E-Mails, da steht drin, ich hätte nie gedacht, dass ich dem Scholz nachtrauere. Das sagt eigentlich schon eine Menge. Es ist eine zum Teil gelähmte Regierung, weil auf der einen Seite fürchtet die Union die ganze Entwicklung der AfD und findet keine Mittel dagegen. Und die SPD fürchtet um ihre Existenz. Das erste Mal in Sachsen-Anhalt, sie wird es knapp schaffen, aber besteht die Gefahr, dass sie nicht in den Landtag einzieht. Das gab es in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland seit 1949 noch nie, dass die SPD in einem Landtag gar nicht vertreten war.
Ja, hier war es auch knapp.
Wie bitte?
Hier war es auch knapp, 5,5%.
Ja, wenn ich an den ganzen Neoliberalismus denke, den Gerhard Schröder mitgemacht hat etc., jetzt mussten sich plötzlich Krankenhäuser in erster Linie rechnen. Ich finde immer, das ist öffentliche Daseinsvorsorge und Krankenhäuser müssen in erster Linie für Gesundheit sorgen und nicht sich in erster Linie rechnen. Da passt der Markt nicht, in anderen Bereichen passt er. Das ist wieder ganz unterschiedlich. Also das alles hat sich verändert. Ich sage Ihnen nur 2 Zahlen. Die 5 reichsten Männer Deutschlands, keine Frau dabei, die 5 reichsten Männer Deutschlands besitzen mehr als die finanziell untere Hälfte unserer Bevölkerung. Das heißt, 5 Männer haben mehr Eigentum und Vermögen als 42 Millionen Menschen. Und ich bin ein Anhänger des Leistungsprinzips. Und ich gehe davon aus, dass die 5 sehr fleißig sind. Also davon bin ich überzeugt. Aber die müssen ja auch mal essen, trinken, schlafen und ich hoffe auch gelegentlich duschen. Also wenn ich die Zeit abziehe, glaube ich nicht, dass sie mehr leisten als 42 Millionen Menschen. Die 2. Zahl, die ich Ihnen nenne, die ist auch spannend. Der Mittelstand in Deutschland, die Mitte in Deutschland bezahlt alles. Und damit gefährdest du die Mitte. Weil eine Mittelstandsfamilie muss auf alle Einnahmen im Durchschnitt 43% Steuern und Abgaben bezahlen. Eine Milliardärsfamilie muss auf alle Einnahmen durchschnittlich 26% Steuern und Abgaben beziehen. Und das interessiert Merz nicht. Er weigert sich, da hinzuschauen. Er ist auch nicht bereit, daran wirklich etwas zu ändern. Ich will ja nicht unangemessen sein, die Linken sind manchmal gelegentlich unabhängig. Also ich muss Ihnen immer erklären, es gibt einen Unterschied zwischen dem Rechtsinstitut der Enteignung und dem Rechtsinstitut der Steuer. Das sind zwei verschiedene Sachen, ja. So, aber mal abgesehen davon, selbst in der Schweiz müssen Sie 32% Steuern und Abgaben bezahlen. Wenn wir nur den Unterschied von 26% zu 32% aufhöben, hätten wir schon 72 Milliarden Euro Mehreinnahmen. Und dann rüsten Sie gigantisch auf, wirklich, also gigantisch. Wir sind jetzt weltweit auf Platz 4. Mehr als wir geben nur aus die USA, China und Russland. Und dann kommt Deutschland. Lange vor Frankreich, lange vor Großbritannien, lange vor allen Norden. Wir entweder machen wir fast nichts über Jahre und dann wieder klotzen wir so ran, dass es nun auch wieder besinnungslos wirkt, ja? So, und diese Einseitigkeit der ganzen Ausrüstung, da wird die SPD immer hilflos. So, jetzt komme ich zur Opposition. Also geht das nicht mit der Regierung. Wir brauchen ein klares politisches Ziel. Ich muss erstmal oben Gerechtigkeit herstellen. Und wenn ich die hergestellt habe und es dann nicht reicht, dann kann ich auch darüber nachdenken, ob ich unten etwas korrigieren muss.
Also jetzt haben Sie schon ganz viele Themen angesprochen, die sicherlich hier nicht jeder so sieht wie Sie. Wir machen Konjunkturumfragen. Wir haben im Mai die letzte Konjunkturumfrage veröffentlicht. Also die Lage, wie die Erwartung ist, historisch schlecht. Ja, wir sind hier mittelständisch geprägt, wir sind Maschinenbau geprägt, Automotive geprägt in der Region in ganz Baden-Württemberg. Und wenn wir unsere Betriebe fragen, was sind die größten Risiken, was sind die größten Probleme, Standortkosten, Lohnkosten, Abgabenquote, Bürokratiebelastung, Wirtschaftspolitik, geopolitische Spannungen. Sie haben jetzt schon Dinge in Ihren Ausführungen eben im Moment erwähnt, aber ich habe einfach auch noch mal, ich würde zwei Politikbereiche zum Thema Standortkosten rausgreifen wollen. Aus Ihrem Wahlprogramm 15 Euro Mindestlohn, Abschaffung der Minijobs, Abschaffung der sachgrundlosen Befristung und Leiharbeit, Einführung einer Ausbildungsumlage, Unterstützung der Gewerkschaften im Kampf um kürzere Arbeitszeiten bei vollem Lohnausgleich. Ich sage Ihnen, ich war vor 4 Wochen bei einem absolut typischen mittelständischen Unternehmen hier, Orthopädietechnik, macht Orthesen und Ähnliches, Bilderbuch, Mittelstand, 150 Beschäftigte hier in der Region, 500 in Deutschland, erzählt mir voller Stolz, dass sie jetzt einen Standort in Vietnam aufgebaut haben, weil Produktion findet in Deutschland nicht mehr statt. Das sind Ihre Antworten aus dem Wahlprogramm. Und meine Frage ist das die Antwort auf das?
Woran die Mitte wirklich leidet, das sind nicht die Löhne. Das ist auch nicht die Leiharbeit, die so wahnsinnig wichtig ist. Wobei das ja immer nur bedeutet, ich bezahle schlechter. Punkt. Das steckt dahinter. Sondern es ist, dass die Steuern und Abgaben, das stimmt, fast allein von der Mitte bezahlt werden. Die unten können es nicht und an die oben trauen sich nicht heran. Und wenn wir zwischen der Mitte und oben besser ausglichen, dann brauchte der auch seine Fabrik nicht unbedingt in Vietnam. Nur die ganze Textilindustrie ist ja schon weg. Die ist ausgewandert nach Indien und sonst wo. Und warum waren wir trotzdem ein führender Industriestaat? Weil wir eine hohe technische Intelligenz besaßen. Das war unsere Stärke, nicht unsere Vorkommen, die kannst du ja vergessen. Also unsere Goldvorkommen reichen nicht mal für einen Ehering aus, kannst du einfach vergessen. Als andere Länder können sich immer auf ihr Erdöl, auf weiß ich was stützen, aber wir nicht. Und deshalb leide ich darunter, und das ist wieder etwas, woran ich arbeite, an unseren Schulstrukturen. Wir haben 16 verschiedene Schulsysteme, nur weil wir 16 Bundesländer haben. Und wir haben keine Koordinierung, wir haben keine Harmonisierung. Es wird zu wenig zu Demokratie und Freiheit und Rechtsstaatlichkeit, was jetzt so wichtig ist, in den Schulen unterrichtet. Aber überhaupt ist es ganz unterschiedlich zwischen den verschiedenen Ländern. Und ich sage Ihnen nur zwei Beispiele. Internet, darunter leidet übrigens die Industrie auch. Das zweite ist die künstliche Intelligenz. Die ja wahnsinnige Chancen und große Probleme nach sich ziehen kann. Die USA haben in den letzten 5 Jahren 500 Milliarden Dollar investiert in die künstliche Intelligenz. Wir nicht mal 5 Milliarden. Nun sind wir nicht die USA, aber vielleicht hätte man über 30 oder 50 Milliarden denken müssen. Denn wenn wir dort unsere Führung verlieren, dann sind wir kein führender Industriestaat mehr. Und das Internet ist jämmerlich, die künstliche Intelligenz ist jämmerlich. Ich glaube, das sind die eigentlichen Probleme. Und ich möchte immer nicht, und da streite ich auch mit den Unternehmern, dass sie immer das Soziale so diskreditieren. Das macht doch auch die Stärke dieses Landes aus. Die soziale Marktwirtschaft war es doch, dass immer auch der soziale Ausgleich gefunden wurde. Und wenn wir jetzt anfangen, die Lohnfortzahlung zu kürzen, wenn wir anfangen, mit lauter Tricks die Löhne zu unterlaufen etc., deshalb unterstütze ich ja nicht, was mein Mandat da gemacht hat, da hatte ich wieder ein anderes Anliegen, das ich vorhin versucht habe zu erklären, dann läuft das nicht. Die Übereinstimmung, die gerade zwischen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern und den Unternehmerinnen und Unternehmern in der alten Bundesrepublik herrschte, das machte auch den Industriestandort so attraktiv. Auch für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Das geht verloren. Und das ist nicht gut. Und deshalb ist der Ansatz, wir müssen da unbedingt kürzen, runter, weg, nicht? Und meine Partei setzt eben so das Gegenteil, ein bisschen überzogen, wie immer im Wahlprogramm, und zu sagen, lasst uns doch mal anders denken. Und das finde ich vom Kern her richtig, nicht jetzt jede einzelne Forderung, aber vom Kern her finde ich es richtig. Es muss auch linkes Denken gehen. Und wenn ich Ihnen das noch sagen darf, mein Hauptargument im Wahlkampf war eins, an dem die Journalistinnen und Journalisten nicht vorbeikamen, weil es gar kein linkes Argument war. Ich habe gesagt, wenn die Linke nicht im Bundestag vertreten ist, gibt es nur noch Argumente der Mitte, von der SPD bis zur CSU und von rechts außen. Das heißt, es gibt nur noch einen Streit zwischen der unterschiedlich sozusagen schattierten Mitte mit rechts außen. Es gibt keine linken Argumente. Das engt die ganze Diskussion ein. Und wenn es im Bundestag keine linken Argumente gibt, gibt es sie über kurz oder lang auch nicht in den Medien. Und wenn es sie in den Medien nicht gibt, dann auch nicht in der Gesellschaft.
Ich will Ihnen noch mal eins sagen, weil Steuerpolitik ist mir ein persönliches Anliegen. Und die vier reichen Männer, das ist toll. Aber ich will Ihnen auch sagen, das wissen Sie wahrscheinlich auch, dass die oberen 10% der Einkommensteuerpflichtigen 55% des Steueraufkommens bezahlen, das oberste 1% 22% und die unteren 50% 6,4%. Und ich glaube, irgendwo ist Umverteilung auch zu Ende. Aber ich will jetzt an der Stelle gar nicht nochmal...
Aber es klatschen nicht so viel.
Ich bin nicht auf Applaus aus. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir, das war ja auch das Anliegen, ja, uns austauschen, aber ich glaube, es ist auch so, wir haben heute keinen Gegenpart. Ich stelle die Fragen, aber ich mag an der Stelle nur einfach auch nochmal einen Punkt sagen, weil es ist, glaube ich, wichtig in der Debatte nicht, und so hatte ich eigentlich oder verstehe ich Sie auch, nicht in schwarz oder weiß zu argumentieren und nicht in reich und arm und nicht in diesen Extremen, sondern tatsächlich auch in einer fairen, ausgeglichenen Weise. Und ich glaube, es ist nicht passend, tatsächlich die Steuerpolitik an 4 oder 5 Milliardären, die möglicherweise auch nicht Unternehmensgebundenes haben. Ja, aber an der Stelle, ich wollte das einfach nur noch mal einfließen lassen haben an der Stelle.
Sie gerne sagen, trotzdem sehe ich nicht ein, dass die Milliardärsfamilien so viel besser gestellt sind als die Mittelstandsfamilien, prozentual. Natürlich machen 26% von denen finanziell mehr aus als möglicherweise auch die 43% des Mittelstandes. Das ist wahr, aber gerecht ist es trotzdem nicht bei der Größe ihres Vermögens. Und dann immer die Drohung, dass sie dann gehen. Die Schweizer Milliardäre sind nicht gegangen. Die sind auch nicht nach Deutschland umgezogen. Dabei hätten sie ja sagen können, na, statt 32% 26% ist ja ein großer Verdienst. Haben die nicht gemacht. Es gibt ja auch Gründe, die Staatsbürgerschaft zu behalten. Und es gibt ja auch Regelungen in anderen Staaten, die man sich ansehen kann. Zum Beispiel in Luxemburg und Belgien werden alle Löhne, Gehälter, Renten, Sozialleistungen immer um die Inflationsrate des Vorjahres erhöht. Da muss keine Gewerkschaft für streiken. Das ist einfach Kraftgesetzes so geregelt. Wenn die streiken, dann geht es um wirkliche Lohnerhöhungen, weil die Produktivität, die Gewinne zugenommen haben etc. Und dann gibt es ein US-Recht, das ich auch einführen würde. Die haben nämlich geregelt, dass jede US-Bürgerin und jeder US-Bürger, die oder der im Ausland lebt, einmal im Jahr mitteilen muss einem bestimmten Finanzamt in den USA, was sie weltweit verdienen und wie viel Steuern sie in ihrem Land zu bezahlen haben. Da müssen sie den Steuerbescheid schicken. Also zum Beispiel in, sagen wir mal, in Monaco oder in ähnlichen Ländern, auf den Seychellen oder so. Ist mir auch völlig wurscht. Und wenn Sie in den USA mehr zu bezahlen haben, kriegen Sie hinsichtlich der Differenzen Steuerbescheid. Warum können wir das nicht einführen? Warum können wir die Steuerflucht nicht auf diese Art und Weise beenden? Wenn die USA das kann, warum können wir das nicht? Das frage ich mich immer. Und wenn man da mehr Gerechtigkeit herstellt, dann hat man auch wieder viel mehr Verständnis für die zum Teil berechtigten Sorgen des Mittelstandes. Und wir sind dabei, die Mitte kaputt zu machen. Und das macht Deutschland kaputt. Und dann verlieren wir allerdings auch Demokratie und Freiheit und Rechtsstaatlichkeit. Und wie schlimm das ist, wissen wir erst, wenn es weg ist. Aber ich kenne beides. Ich kenne einen Staat ohne solche Elemente und ich kenne einen Staat mit solchen Elementen. Und deshalb sage ich Ihnen, das ist was wert und das müssen wir alle verteidigen. Wir können uns sonst streiten, so viel wir wollen.
Sie haben einen unglaublich langen Weg, auf den Sie zurückschauen und ich würde da noch gerne ein paar Fragen stellen.
Ja, mein Weg beträgt genau 78 Jahre und einige Monate und Tage. Ja.
Genau, aber
so lange belästige ich schon unseren Planeten.
Ihren politischen Weg. Und ich fände das interessant zu hören, wenn Sie zurückschauen, welche Politikerin, welcher Politiker hat Sie auf diesem beruflich-politischen Weg, an dem Sie dann auch bewusst reflektiert haben, am meisten beeindruckt?
Nelson Mandela. Und zwar, weil er einen Großmut besaß, den ich glaube, hätte ich nicht besessen. Wenn ich 27 Jahre unschuldig gesessen hätte, also 27 Jahre meines Lebens wären mir gestohlen worden. Diesen Großmut, ich habe ihn ja kennengelernt, ich habe ja mit ihm gesprochen, da war er noch nicht Präsident. Er wollte nichts anderes als eine Wahrheitskommission. Er wollte nicht, dass irgendeiner eingesperrt wird, etc. Da sind wir Deutschen wieder ganz anders. Wir müssen dann mit dem Strafrecht gleich vorgehen. Das ist wirklich interessant. Der hat mir imponiert. Und er war die letzte Weltautorität, die wir hatten. Alle ehemaligen Präsidenten der USA mussten zur Trauerfeier hinkommen. Auch George W. Bush, ob sie ihn mochten oder nicht, sie waren alle da. Weil du konntest bei ihm nicht Nein sagen. Und ich wünschte mir heute so eine Weltautorität. Franziskus hätte es werden können, hat es aber nicht geschafft. Und beim jetzigen Papst bin ich auch nicht sicher. Aber wir brauchen eine Weltautorität, bei der weder Trump Nein sagen kann, noch Putin Nein sagen kann. Und das war der letzte dieser Art, war Nelson Mandela.
Wir haben über viele Probleme in unserer aktuellen Zeit gesprochen. Und meine Frage an Sie, auch mit Blick auf Ihre lange Erfahrung, ist, was gibt Ihnen Zuversicht, dass wir die aktuellen Herausforderungen managen werden?
Ja, meine Erfahrung ist, dass bei den Menschen letztlich die Vernunft siegt. Das heißt, selbst wenn es eine Notbremse wird, aber irgendwann ziehen sie die Notbremse. Und wenn man sich genauer mit der AfD beschäftigt und die Leute, eher auch die jungen Leute, begreifen, was da eigentlich Furchtbares auf uns zukommen könnte, wenn das innerhalb der Demokratie so erfolgreich ist, dann glaube ich, dass sie die Notbremse ziehen. Und nur weil ich das glaube, ich bin ein Zweckoptimist, stehe ich das Ganze durch. Letztlich entscheiden die Menschen in der Bundesrepublik Deutschland, was geschieht. Wir müssen allerdings den Rechtsstaat attraktiver machen und auch die Demokratie attraktiver machen. Darüber will ich jetzt gar nicht weiter sprechen. Ich würde das Wahlrecht verändern, bei mir bekämen sie noch zu. Ich würde auch Volksentscheide einführen mit Beschränkungen, aber würde sie einführen, damit sie sich ernst genommener fühlen und dann auch viel intensiver die Demokratie verteidigen, als das gegenwärtig der Fall ist.
Und jetzt kommt die letzte Frage. Bundestagswahl regulär 2029 mit Gregor Gysi?
Ja, selbstverständlich. Ich bin ja Wähler. Aber und ich hoffe, dass ich noch lebe. Aber ganz bestimmt nicht als Kandidat. Versprochen ist versprochen. Auf meinem Wahlplakat stand ja übrigens Doppelpunkt zum letzten Mal, Ausrufungszeichen. Und da habe ich mir gedacht, gehen die Leute vorbei und sagen, na schön, einmal kann ich ihn ja noch wählen. Ja. 2029 bin ich 81 Jahre alt. Das ist das richtige Alter, um zu kandidieren als Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika. Da muss ich aus einem Grunde zum Supreme Court gehen. Weil man ja in den Vereinigten Staaten von Amerika geboren sein muss, wenn man dort Präsident werden will. Als meine Eltern, also besser gesagt meine Mutter, mich zur Welt brachte, wohnten meine Eltern im amerikanischen Sektor von Berlin. Ja, Moment, das Deutsche Reich war schon untergegangen. Die Bundesrepublik Deutschland war noch nicht gegründet, die DDR auch nicht. Und da würde ich beim Supreme Court beantragen, festzustellen, dass ich doch in den Vereinigten Staaten von Amerika geboren bin.
Ich sage vielen Dank nicht nur Dr. Gregor Gysi, sondern auch Ihnen, dass Sie da waren. Und ich würde mich wirklich sehr, sehr freuen. Also das sind jetzt meine Standards hier. Bei Kretschmann letztes Mal war es voll, jetzt bei Gregor Gysi. Ich hoffe, dass Sie alle wiederkommen beim nächsten Mal. Und das nächste Mal ist der 24. Juli. Thorsten Frey, Kanzleramtsminister, wird kommen und uns seine Sicht aus Berlin mitteilen. Am 6. Oktober, das ist, glaube ich, super spannend, bereitet Ihre Kandidatur dann auch vor, kommt Elmar Thewissen, der CDF-Washington-Korrespondent, genau exakt einen Monat vor den Midterms. Und am 10. Dezember werden wir deutlich regionaler. Wir haben den Arbeitsdirektor von Bosch, Stefan Grosch, und den Rektor der Uni Stuttgart, Peter Mittendorf, bei uns und wollen über das, was Transformation im Moment mit uns in der Region ausmacht, Stellenabbauten, aber auch Perspektive von Forschung, Zukunft und akademischer Ausbildung sprechen. Ich freue mich, wenn Sie bei möglichst allen oder bei Teilen dieser Veranstaltungen mit dabei sind. Sag herzlichen Dank und darf Sie jetzt noch einladen zu einem kleinen Austausch oben im Freien. Das Wetter lässt es heute zu. Bleiben Sie noch da, netzwerken Sie und vielen herzlichen Dank für Ihr Kommen. Und nochmal danke, Gregor Gysi.
Vielen Dank. Echte Nähe, echte Gespräche, echte Wirtschaft. Hier aus der Region Stuttgart. 178K.